Gleich geht es los mit der neuesten Episode Rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de/freiluft und komm kostenlos vorbei.
Rausgehört.
Dann sitzt man morgens im Wald, macht sich einen Kaffee, guckt in den Himmel, hört den Vögeln zu. Irgendwann guckt man auf die Uhr und sagt, oh, jetzt war genug Gemütlichkeit, in einer Stunde hast du einen Zoom-Termin. Und dann fährst du aus dem Wald raus, bis du irgendwie Netz hast, setzt dich auf eine Parkbank, machst deine Zoom-Konferenz und danach machst du deinen Vortrieb und radelst 50 Kilometer irgendwie durch schöne Landschaft. Mehr geht nicht, finde ich.
Nicht nur sein Abenteuer ist etwas ganz Besonderes, sondern auch der Name, den er sich selbst dafür gegeben hat. Gunnar Fehlau nennt sich Volopreneur. Wir entziffern, der Mann liebt Fahrräder und ist unterwegs unternehmerisch tätig. Ein Volopreneur eben. Der Göttinger Journalist und Fahrradexperte war ein Jahr lang mit seinem E-Cargo-Bike quer durch Deutschland unterwegs, hat auf seiner Tour Freunde getroffen, viele verrückte Dinge erlebt und ja, auch gearbeitet. Ich will von Gunnar wissen, wie das alles parallel wunderbar funktionieren kann, mit welcher Ausrüstung er unterwegs war und was er gelernt hat in 12 Monaten auf Workpacking-Tour. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ganz kurz vorab, welcher Satteltyp bist du eigentlich? Eher hart drauf und hart drunter oder so wie ich, lieber gut gepolstert unterwegs?
Kernledersattel gut eingefahren, wenn ich es mir genau aussuchen darf, weil das beides verbindet.
Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, gut eingefahren, das ist ein wichtiges Stichwort auf jeden Fall. Ganz viel Nerdwissen on top für alle Fahrradfreunde und Abenteuergeschichten auf 2 Rädern. Das alles jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Ja, mein Lieber, du und dein Fahrrad, ich glaube, man kann hier von einer Liebesbeziehung sprechen, würdest du wahrscheinlich auch tun, läuft schon ein bisschen länger, oder?
Ja, also für mich ist Fahrrad, war und ist eine unglaubliche Freiheitsmaschine, also für Körper und Geist, hätte ich fast gesagt, also sich durch Raum und Zeit zu bewegen und auch gedanklich, ich kann nirgendwo so gut entspannen, wie es mir auf dem Fahrrad gelingt. Also insofern kann ich die Seele baumeln lassen, wenn ich ein bisschen durch die Gegend kurbel und umgekehrt bewege ich mich halt auch durch Raum und Zeit und das finde ich immer wieder faszinierend, selbst wenn ich es mal ein paar Tage nicht mache und wieder aufs Rad steige und sage, ach, trittst du so ein bisschen rein und fängst an zu gleiten, wie geil ist das denn?
Wie war das bei dir, dass es dann auch irgendwann zum Beruf geworden ist? Man kann ja sagen, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, du bist ja Fahrradjournalist.
Genau, also ich bin an verschiedenen Stellen immer zwischen, sag mal, Medienwelt und Fahrradwelt an verschiedenen Stellen verortet. Wenn man es runterbricht, könnte man sagen, ich bin Fahrraderklärer, das ist so mein Job. Wäre es eine Droge, würde ich sagen, ich bin drauf hängen geblieben. Also am Ende habe ich, wenn man das erste Schreiben für die Schülerzeitung als Beginn des Fahrradjournalismus ist, bezeichnen würde, dann habe ich irgendwie so 87, 86, 88 rum meine ersten Sachen über die Fahrradmesse in Köln für die Schülerzeitung in Bergisch Gladbach geschrieben. Und dann habe ich Anfang der 90er Jahre auch angefangen, für Magazine zu arbeiten und dafür Geld zu bekommen und fand das ziemlich cool. Man gammelt ein Wochenende auf irgendeiner Fahrradveranstaltung rum, schreibt danach auf, was man erlebt hat, was einem aufgefallen ist, kriegt dafür Geld, während die Kumpels irgendwie um 6 Uhr morgens im Palettenwerk irgendwie tackern gehen mussten, hat man eigentlich ein cooles Leben gehabt und dafür noch Geld bekommen. Und das war einfach so faszinierend und so schön, dass ich gesagt habe, bleib ich doch mal dabei.
Okay, also du bist hängen geblieben, hast du schon gesagt, im positivsten Sinne, als Fahrradjournalist, als Fahrradfahrer, privat viel auch. Und irgendwann kam so die Zeit, wo du dir gedacht hast, ich brauche ein größeres Abenteuer. Du bist dann quer durch Deutschland mit dem Fahrrad gefahren, mit einem E-Cargo-Bike. Was genau ist ein E-Cargo-Bike, für alle, die es nicht kennen?
Ja, also Cargo-Bike, Transportrad ist klar, also ein Rad mit ein bisschen mehr Stauraum. Die sind ja gerade sowieso ganz hip und in verschiedensten Bauformen und Konstruktionsprinzipien und Größenkategorien zu kriegen. Und E sagt Elektroantrieb, sprich, man hat so ein bisschen eingebauten Rückenwind und das finde ich bei einem Cargo-Bike ganz besonders praktisch, weil neben dem eigenen Gewicht und des Fahrzeugs ja dann oft noch gehörige Ladung dazu kommt. Und insofern habe ich unter dem Schlagwort Gewichtsneutralisierung, will ich mal sagen, habe ich noch einen Motor am Rad gehabt.
Bist du vorher ein paar Modelle Probe gefahren oder wusstest du als Experte eh schon, welches das Beste für dein Abenteuer sein wird?
Na, das ist nicht ganz so einfach, weil ich natürlich nur so eine Idee hatte von dem, was ich da machen wollte. Und so richtig viele Referenzen für, wenn man es mal vereinfacht sagt, Vanlife ohne Van, weil das ist es ja das, was ich gemacht habe. Ich habe ein Jahr lang meinen ganzen Hausrat aufs Cargo-Bike verladen und vom Fahrrad aus digital nomadisch gelebt und gearbeitet. Das findest du ja auch nicht als Stückliste oder als Packliste irgendwo. Da musst du wirklich komplett überlegen, wie du das machen willst. Das galt fürs Fahrrad auch und ich habe so ein bisschen meandert. Mir war dann aber zum Beispiel relativ schnell klar, dass ich einen sehr, sehr leisen Motor haben wollte. Vor dem Hintergrund, ich hatte nicht vor, mich im Turbo-Modus ständig durch die Gegend schieben zu lassen, sondern, wie ich es vorhin schon sagte, einfach ein bisschen Gewichtsneutralisierung zu betreiben und zu sagen, okay, wenn du 50 Kilo Gepäck zugeladen hast, naja, dann lass den Motor mal das Gepäck quasi schieben und du fährst dich noch selbst. Und dann wollte ich, dass der Motor und das Motorengeräusch unterhalb des Reifensurrens ist, dass ich es im normalen Eco-Betrieb quasi nicht höre. Das war so die Idee. Und damit war der Antriebshersteller klar und dann musste man gucken, welcher Anbieter bietet diesen Antriebshersteller und dann noch zwei, drei andere Parameter und dann hat sich's relativ schnell auf ein Modell aus Münster eingekreist und mit dem Rad bin ich auch sehr, 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 sehr zufrieden. Quasi 12 Monate unterwegs gewesen.
Wie waren die ersten Meter mit dem Rad? Weil Cargo-Bike fahren ist ja schon was anderes als mit dem normalen Fahrrad, weil ja, du balancierst ja quasi vor dir genau die Ladung und Lenken ist auch ein bisschen anders vom Gefühl her, finde ich zumindest auf dem Cargo-Bike. Wie waren deine ersten Meter?
Na, dazu muss ich sagen, dass ich natürlich ohnehin schon seit vielen Jahren, ich sag mal, gattungsübergreifend Radfahrer. Ich habe ein
Ah, du kennst
Liegerad,
sie
ich habe
alle.
ein Hochrad, ich habe ein Faltrad, ich habe ein Mountainbike, ich habe ein Gravelbike, ich fahre Single Speed Mountainbike oder Gravel. Also ich habe ein Fatbike, so dieses sich auf dem Rad setzen und das fährt ein bisschen anders als gewohnt, als man es vielleicht gestern auf einem anderen Rad hatte. Damit bin ich sehr vertraut. Das hat mich also nicht so irritiert. Und trotzdem, ja, fährt sich ein Cargo-Bike nochmal anders. Ich würde das mal so vergleichen. Wenn man ein normales Auto hat und sich für einen Umzug dann mal fürs Wochenende in der Autovermietung einen Transporter mietet, dann fährt man vom Hof noch sehr, sehr unsicher. Und wenn man dann den Umzug gemacht hat und den Wagen zurückbringt, dann kommt man auf den Hof gefahren und parkt das Ding quasi selbstverständlich eben rückwärts ein. So schnell gewöhnt man sich dann am Ende doch, von einem normalen Auto auf so einen 2,8-Tonner. Und so würde ich beim Cargo-Bike auch sagen, die ersten Meter sind ein bisschen ungewohnt und nach ein, zwei Tagen fährt man das Ding schon in 95% aller Situationen souverän. Und die anderen 5%, die schleifen sich dann auch noch ein. Entscheidend ist, was ich interessant fand, womit ich nicht so gerechnet hätte, dass man die unterschiedlichen Grade der Zuladung schon relativ schnell bemerkt. Es gibt schon ein Schwerpunkts- und fahrdynamisch optimiertes Laden und es gibt so ein dummes einfach alles reinschmeißen. Das kennt man ja auch vom Rucksack. Den kann man ja auch schlau beladen und den kann man eher ungünstig beladen und dann fühlt sich das gleiche Gewicht, doch unterschiedlich schwer an.
Jetzt hast du dir natürlich selbst eine Bühne gebaut. Jetzt wollen wir alle genau wissen, wie du natürlich taktisch klug das Cargo-Bike beladen hast.
Na, Schwerpunkt tief ist wichtig, Schwerpunkt nah auch an, ich nenne das mal den Drehpunkt. Also wenn man sich so eine geistige Linie vorstellt zwischen Vorderradaufstandspunkt und Hinterradaufstandspunkt, dann habe ich ja einen so einen Punkt, um den sich das Fahrrad so in den Kurven in Anführungsstrichen dreht. Und an der Stelle die schweren Sachen möglichst nah ran, möglichst tief. Und je höher und je weiter außen, desto leichter. Das heißt, das Werkzeug, die Akkus kommen ganz in die Mitte nach unten, während der luftige Daunenschlafsack, der wenig Gewicht hat, der kann auch sehr weit oben, sehr weit außen geladen sein. Genau.
Bierkiste also auch eher weiter unten, aber in Griffweite, oder wie?
Bierkiste, ja, ja, auf jeden Fall. Eins griffbereit, ein alkoholfreies für die Fahrt, griffbereit in der kleinen Oberrohrtasche, und die restlichen Sachen dürfen dann so tief drin sein, dass man sie auch erst, wenn man weiß, dass man am Abend nicht mehr fährt, findet, richtig.
Ich habe deine Packliste ja gesehen, du machst die ja auch gerne öffentlich, also Bierkisten waren durchaus mal geladen, oder? Du wolltest ja auch Freunde treffen.
Ja, genau, mache einmal im Jahr mit ein paar Freunden eine sogenannte Kumpeltour, wo wir uns einfach treffen und eine Woche irgendwie über den Tag sportlich Radfahren und abends viel Freude, bestenfalls am Lagerfeuer haben. Und da sind wir in die Vogesen gefahren, haben uns die Tour de France angeguckt, und als wir dann so am letzten Supermarkt vorm Hang zum Pass hoch, wo wir dann 2 Tage gezeltet haben, um uns die Radfahrer eben anzugucken, waren und eingeladen wurde, haben halt alle gesagt, guck mal, du hast doch noch Platz, und haben mir irgendwie, ich glaube, 2 so 5 Liter Fässer Bier und dann noch eine ganze Pappschachtel mit, weiß nicht, 25 Flaschen Kronenburger so klein und oben drüber, damit es kalt bleibt, noch irgendwie 3 Kilo Tiefkühlgemüse drüber gelegt, und dann habe ich mich nochmal umgedreht und nicht drauf geachtet, dann waren wahrscheinlich noch 2, 3 Flaschen Cola irgendwo gelandet. Also die haben ja schon irgendwie nochmal bestimmt satte 20 Kilo Zusatzgewicht drauf gedrückt, weil sie selber nur mit Gravelbikes unterwegs waren und ich der Depp mit dem Cargo-Bike. Das ist aber auch okay.
Der Packesel in dem Moment
ja. Und da, das war dann auch mal der Tag, wo ich durchaus den Turbo-Knopf vom Antrieb etwas öfter genutzt habe. Aber das ist schon brutal, wie gravitationssensibel so ein Cargo-Bike ist. Also in beide Richtungen. Bergauf wird es sehr, sehr schnell anstrengend. Umgekehrt bei leichtestem Gefälle schiebt's natürlich wie der Teufel.
Ja.
Also man ist dann auch echt schnell, brachial schnell.
Kommen wir mal zurück zu deiner Deutschlandreise. Du bist ja gestartet in Göttingen. Das ist ja dein Wohnort. Dort bist du beheimatet, dort arbeitest du auch. Du wolltest aber weg aus Göttingen. Wie ging die Reise los? Was hast du dir so an Route schon bereitgelegt? Wie war die Stimmung? Was war ganz am Anfang?
Das ist wirklich ein verrücktes Gefühl, wenn man morgens seinen Schreibtisch im Büro räumt, in dem man irgendwie 15 Jahre oder so gesessen hat jeden Tag, und sagt, so, den räume ich jetzt mal und jetzt bin ich ein Jahr lang nicht dort, und dann fährt man, ich habe mich mit ein paar Freunden noch auf der Radbahn getroffen, auf eine letzte Runde, und dann nimmt man irgendwie seine Frau nochmal in den Arm und dann fährt man mit diesem, ich bin da mal weg. Das war schon ein krasses Gefühl. Und schon sagen, oh, eigentlich würde ich ja auch auf eine gewisse Weise sofort hier bleiben wollen. Und auf eine andere Weise sagt man, da draußen wartet das Abenteuer nichts wie hin. Mhm. Also da war ich schon sehr zerrissen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich hatte natürlich relativ schnell eine Liste von Terminen, bei denen ich aus beruflichen Gründen sein muss. Und wenn man die auf einmal anradelt und nicht mit der Bahn oder mit dem Auto anfährt, dann muss man halt auch in anderen Geschwindigkeitsdimensionen denken. Also ich habe ja meinen Job weitergemacht. Und hatte die Idee, an 6 Tagen die Woche 6 Stunden zu arbeiten und an 7 Tagen die Woche jeweils 50 Kilometer zu fahren. Am Ende des Jahres kann ich sagen, das mit den 50 Kilometern ist ungefähr hingekommen.
Ah, super.
Das mit dem Arbeiten hat nicht so ganz geklappt. Ich habe über 300 Überstunden gemacht in dem Jahr.
Ach echt, du hast sogar mehr gearbeitet.
Ich habe also deutlich, also nicht mehr als früher, aber mehr als meine Vorgabe und meine Idee. Mhm. Also deutlich mehr als dieses 6x6. Dann ein bisschen einkaufen hier, eine Kaffeepause dort. Dann weiß man, dass 3 Stunden irgendwie fürs Radfahren am Tag locker draufgehen. Dann hast du 6, realistischerweise 8 Stunden gearbeitet. Dann bist du bei 11 Stunden. Dann willst du ein bisschen schlafen. Sind wir da mal knapp und sagen 6 Stunden, dann bist du irgendwie schon bei 17 Stunden. Ein bisschen kochen morgens, ein bisschen kochen mittags, ein bisschen kochen abends, mal ein bisschen rumgammeln und mal dies und das. Also ruckzuck merkt man, dass diese 24 Stunden dann ganz schön schnell verbraucht sind.
Das heißt, man konnte normal mit dir Geschäftstermine im Vorfeld vereinbaren und du hast dann einfach so als Kleingedrucktes dazu geschrieben, bin halt unterwegs, oder wie hast du das organisiert?
Genau, also ich habe die Termine, von denen ich wusste, im Vorfeld wusste, die habe ich erstmal so grob aneinandergereiht. Also sowas wie Anfang Mai Velo Berlin in Berlin logischerweise, dann Mitte, Ende Juni Eurobike in Frankfurt. Und solche Termine, die habe ich alle erstmal auf dem Kalender irgendwie in eine Reihenfolge gebracht, in eine kalendarisch, und dann räumlich geguckt, was schaffe ich denn da so mit dieser Idee, 50 Kilometer am Tag zu reisen? Welche Termine kann ich sinnvoll miteinander verbinden, welche nicht? Dann habe ich das aufgefüllt mit Sachen und Leuten, die ich schon immer mal oder mal wieder treffen wollte. Und ruckzuck ist da eigentlich eine relativ volle Terminkalender bei rausgekommen und eine Strecke, die am Ende eher einem, ich sag mal, wie so eine Fruchtfliege im Marmeladenglas, so wie die rumwirbelt, so ähnlich sieht meine Route am Ende aus. Also ich war dreimal irgendwie in Karlsruhe, ich war dreimal in Berlin. Dafür habe ich es überhaupt nicht geschafft, in den Bayerischen Wald zu kommen, wo ich eigentlich auch gerne ein paar Tage verbracht hätte. Das muss man schon im Hinterkopf halten, das war ja weiter Arbeit. Und die Termine, die ich nicht anradeln konnte, da habe ich das gemacht, was jeder andere auch tut. Ich habe mein Zuhause verlassen, mich in den Zug gesetzt, bin da hingefahren und danach wieder nach Hause gefahren. Was zu so skurrilen Sachen geführt hat, wie dass ich irgendwo mein Fahrrad geparkt habe für 2 Tage, in den Zug gestiegen bin, irgendwie 500 Kilometer durch Deutschland mit dem Zug gefahren bin, dort einen Termin gemacht habe und am anderen Tag mit dem Zug zurückgefahren bin und dort bei jemandem geklingelt habe, in dessen Garage mein Fahrrad stand, und wieder aufs Fahrrad gestiegen bin und
Verrückt.
weitergefahren bin.
Das ist doch
Es klingt
verrückt.
verrückt,
Ja.
aber irgendwie finde ich es überhaupt nicht verrückt, weil das ist genau das, was normale Menschen auch tun. Die stehen morgens auf,
Stimmt.
sagen, ich
Ja.
verlasse mein Haus, gehen zum Bahnhof, fahren irgendwo hin, machen ihren Termin, fahren im Bahnhof zurück und sind abends wieder in ihren vier Wänden. Meine vier Wänden waren halt ein Cargo-Bike und dann mache ich das genauso.
Das klingt schon zwischendurch auch mal stressig, sagst du ja selbst auch. Hier und da vielleicht sogar ein bisschen chaotisch und spontan zwischendurch auch. Ich hoffe, es gab auch Momente, wo du einfach mal dahin gleiten konntest, die Natur genießen konntest, das Wetter war top, du warst satt, du hattest was Leckeres zu trinken dabei. Die gab es doch hoffentlich auch solche Momente in dem Jahr.
Total viel.
Ah, super.
Was nur, ja, das klingt jetzt stressig, aber ich hatte ja die Idee, dass ich jeden Tag so ein bisschen Arbeit, so ein bisschen Alltag und so ein bisschen Abenteuer hatte. Und an ganz vielen Tagen hatte ich das. Also dann sitzt man morgens irgendwie im Wald, macht sich einen Kaffee, guckt irgendwie in den Himmel, hört den Vögeln zu. Irgendwann guckt man auf die Uhr und sagt, oh, jetzt war genug Gemütlichkeit, in einer Stunde hast du einen Zoom-Termin. Und dann fährst du aus dem Wald raus, bis du irgendwie Netz hast, setzt dich auf eine Parkbank, machst deine Zoom-Konferenz und danach machst du deinen Vortrieb und radelst 50 Kilometer irgendwie durch schöne Landschaft, setzt dich zwischendurch nochmal hin, arbeitest nochmal 2 Stunden am Rechner. Also das hatte eine krasse Amplitude. Ich kann Tage erzählen, die einfach nur ein chaotischer Horrortrip waren, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass Leib und Leben in Gefahr war, aber es war stressig und irgendwie viel Koordinationsaufwand. Und es gibt andere Tage, die so eine positive Fülle hatten, dass es fast unerträglich ist, wie cool das war.
Was war so ein perfekter Tag, an den du dich gerne erinnerst, wo alles gepasst hat?
5. Juni zum Beispiel.
Naja.
5. Juni bin ich morgens mit einem Freund, der einen Laden in Nürnberg hat, der hatte mich noch begleitet und wir haben nett in einer Schutzhütte im Wald geschlafen und bin dann nach Erlangen rein, habe mich dort in ein Café gesetzt, habe da 5 Stunden irgendwie am Stück Videokonferenzen und sonst was gearbeitet, habe da noch einen sehr alten Freund durch Zufall getroffen, der halt in Erlangen wohnt und die Straße lang kam. Bin dann aufs Rad gestiegen, habe mich das erste Mal auf der Tour vor einem Gewitter untergestellt und bin dann irgendwie nett eingekauft in einem Supermarkt und in so wirklich so ein Sommergewitter. Man hat ja so eine ganz bestimmte Luft und so eine ganz bestimmte Atmosphäre, in den Steigerwald reingeradelt und dort auf dem Trekking-Campingplatz gewesen, auf dem ich alleine war an dem Tag, hab's ein Lagerfeuer angemacht, hab dann abends irgendwie erstmal noch am Lagerfeuer 2 Stunden mit meinem Bruder mal nett telefoniert und hab um 11 Uhr den Rechner nochmal angemacht und im Lagerfeuer mitten im Wald bei irgendwie die Vögel sind aktiv und alles noch eine Trendgeschichte zur anstehenden Eurobike geschrieben bis 12:30 Uhr, die in die Redaktion gemailt und den Rechner zugeklappt und mich im Schlafsack irgendwie in die Glut geguckt und eingeschlafen.
Klingt
So.
wirklich gut, ja.
Mehr geht nicht, finde ich.
Alles war dabei, ne? Beruflich Dinge, die du geschafft hast, die dich ja auch glücklich machen, nämlich abgeliefert, einen schönen Text geschrieben. Dann Wetter hat gepasst, war viel Abenteuer dabei, zwischendurch das Gewitter. Und das ist ja auch diese Vielfältigkeit, die man eben dann vor allem in der Natur erlebt. Die hast du ja nicht an deinem Schreibtisch zu Hause in Göttingen.
Ja, und auch dieses jeden Tag ein kleines Häppchen Abenteuer. Und jeden Tag ein kleines bisschen ausbrechen aus diesen Strukturen und gleichzeitig trotzdem Alltag, wie gesagt, und ich sag mal ganz normales Arbeiten. Und dadurch hatte ich so eine Riesenmischung auf eine Art und Weise, die die man zu Hause so nicht haben kann. Also ich meine, ich bin ja auch so ein großer Freund des Micro-Adventures, mal irgendwie nur so für eine Nacht schnell raus oder irgendwie die Mittagspause einfach mal irgendwie auf den nächsten Hügel fahren und in die Sonne gucken und dabei irgendwie sein Essen essen. Das ist eins. Aber wenn man das in so einer Kontinuität hat, in so einer täglichen positiven Schleife, das ist nochmal eine andere Qualität, muss man ganz eindeutig sagen.
Wie haben eigentlich Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner so reagiert? Du hast ja wahrscheinlich die meisten vorgewarnt, dass du vielleicht gerade auf einer Parkbank sitzt und nicht eben im heimischen Büro, wie man dich sonst so kennt. Aber bei manchen war es vielleicht auch eine Überraschung oder du bist halt zu Termin mit dem Rat persönlich gekommen, so ein bisschen verschwitzt möglicherweise auch. Da haben doch manche vielleicht auch erstmal geguckt, oder?
Aus meiner Sicht müssen andere sagen, aber ich gehe mal davon aus, ich habe alle Freunde noch und alle Geschäftspartner noch und keiner hat mir zu Weihnachten ein Stück Seife geschenkt als kleines Signal. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das gut geklappt hat. Und wir sind ja auch mittlerweile in einer Zeit, viele, viele Arbeitgeber sind ja fahrradfreundlich, Radfahrenden freundlich. Es gibt ja ganz oft Duschen. Und gerade wenn man zu Besuch ist bei Leuten, die selbst Rad fahren, die sind ja Profis in Anführungsstrichen. Die fragen als erstes, braucht dein Rad irgendwas? Willst du duschen? Hast du was zum Waschen? Hast du Hunger? Erstaunlich, wie hilfsbereit die Leute sind. Und insofern, also da hat keiner die Nase gerümpft, sondern im Gegenteil. Die Leute haben gesagt, ach komm, eine Stunde vorher kannst du gemütlich duschen. Hier ist die Kantine, setz dich hin, mach dich frisch, iss was. Und dann hat man sich getroffen und die Dinge besprochen, die zu besprechen waren. So, und da gab's auch Leute, die mal noch einen Abend dann mitgekommen sind oder die, auch einer, Kollege von Ortlieb hat mich einfach auf dem Trekking-Campingplatz im Sauerland besucht und also da reagieren die Leute sehr, sehr verschieden drauf.
Wie war es mit deinem Equipment eigentlich? Also du hattest ja zum Beispiel am Anfang, glaube ich, ein Tipi und einen Titanofen dabei, hast aber früh gemerkt, es ist beides nicht so wirklich geeignet, gerade für deine Reise. Bist dann ja auf ein Kuppelzelt gegangen zum Beispiel, das dir dann deutlich bessere Dienste geleistet hat. Wie war es sonst so mit Kochen unterwegs? Wie hast du dich da organisiert, was das angeht?
Hätte ich früher auf die Kollegen von Globetrotter gehört, so kann ich echt salopp sagen. Die Fotos waren total cool Instagrammable und sahen echt total posch aus. Aber das hat nicht funktioniert. Ich hatte bis dahin vornehmlich Erfahrung, zwar auch mit extremen Temperaturen. Ich bin in Norwegen bei minus 33 Grad Rad gefahren und ich habe auch irgendwie im Harz Biwaks bei minus 20 Grad gemacht. Das Problem ist der Transfer. Und wenn man ein Zelt hat, von dem in der Bedienungsanleitung steht, zum Aufbau benötigen Sie 2 bis 3 Personen und dann steht der Fehler da alleine. Das heißt, bis ich eigentlich so in dem Ding gesessen habe und der Ofen wummerte und es cozy warm war, sind in der Summe eher eine Dreiviertelstunde vergangen als eine halbe Stunde. Das heißt, ich bin eigentlich beim Aufbauen des Zeltes in einer Weise ausgekühlt, die der Ofen später nur noch schwerlich wieder rausholen konnte. Dann war ich später mit dem Kuppelzelt, das frei steht, besser bedient. Weil das ist schnell aufgebaut und da muss ich im Zweifelsfall überhaupt keine Heringe in den Boden rammen oder kannst noch mal verrücken oder. Und baue auch keinen Titanofen auf, sondern zack, Isomatte aufgepumpt, einfach sofort in den Schlafsack gekrabbelt und irgendwie mit dem kleinen Kocher noch was Warmes erwärmt. Und im Zelt kriegst du alles schon zusammengepackt in deine Taschen, gehst raus, packst nur noch das Zelt zusammen, schmeißt das in die oberste Tasche und fährst weg. Die Abbauzeit am Morgen ist von einer Dreiviertelstunde auf gefühlte 10 Minuten runter und beim Aufbau nochmal das Gleiche. Bei gleichzeitig wärmer sein, aber sich verabschieden von der Idee, im Zelt zu arbeiten im Winter. Und von der muss man sich verabschieden.
Das heißt, du hast ja unterwegs gelernt, bist besser geworden, hast dich immer weiter optimiert, was Organisation angeht. Gibt's da noch weitere Tipps, die du mit uns teilen möchtest? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt einige inspiriert sind, wenn sie diese Podcast-Episode hören. Vielleicht sowieso so ein Cargo-Bike zu Hause haben, vielleicht sonst immer die Kinder damit zum Kindergarten gebracht haben. Jetzt steht das Ding halt rum. Man kann es dir ja nachmachen. Muss ja nicht direkt ein Jahr sein. Man kann ja auch mal für 2, 3 Wochen los.
Ja, man kann vielleicht auch nur mal für 3, 4 Tage. Also die Rechnung würde ich auf jeden Fall anstellen. Also ich meine, jetzt kommen die Tage, die ganzen Mai-Feiertage und ich meine, wir können es ja mal spaßeshalber tun. Wenn der Arbeitgeber sagt, du darfst an 3 Tagen die Woche Homeoffice machen, kannst du am Mittwoch der einen Woche los, machst Mittwoch, Donnerstag, Freitag Homeoffice von unterwegs, Wochenende ist frei, dann machst du danach die Woche wieder, Montag, Dienstag, Mittwoch die Homeoffice-Tage, Donnerstag ist frei, Freitag ist frei, weil du den als Brückentag genommen hast, Samstag, Sonntag kannst du auch noch fahren. Dann kannst du auf einmal mit einem Tag frei nehmen, 10 Tage unterwegs sein, Vorsicht, nicht mit Urlaub verwechseln. Natürlich musste an diesen sechs Tagen Homeoffice auch arbeiten. Und wenn du das im Sommer machst, dann kannst du ja einfach wirklich am Wegesrand deinen Rechner aufklappen, deine Arbeit erledigen.
Ja.
Und dann wird das auf einmal total praktikabel für ganz viele Leute. Wobei auch da muss man natürlich den Disclaimer machen. Nicht jeder hat einen Job, in dem man Homeoffice machen kann. Da bin ich auch sehr demütig und dankbar und weiß, dass es auch ein gewisses Privileg einfach ist, sowas machen zu können. Aber es gibt ja mittlerweile dann doch der ein oder andere, der das machen kann.
Das heißt ja, Workpacking ist erstmal für jede und jeden, fast jede und jeden geeignet. Was würdest du organisatorisch empfehlen? Vorher eine Route klar machen, schon die Termine organisieren, oder kann man auch vieles spontan unterwegs machen, indem man Pausen einplant, zwischendurch mal aufs Handy schaut, dann ein paar Mails beantwortet? Also wie viel Planung vorab ist notwendig aus deiner Sicht?
Ich meine, Freiheit und Sicherheit stehen ja in einem gegenläufigen Verhältnis zueinander. So. Und das gilt natürlich da auch. Also wenn ich sicher sein will, dass alles funktioniert, dann muss ich natürlich sehr, sehr viel planen und begebe mich aber in ein Feld auch des Abenteuers im Sinne von Planbarkeit, weil der Unterschied zwischen 5G-Netz und kaum Netzabdeckung, der ist manchmal wirklich 10, 15 Meter. Und wenn an der einen Stelle eine Bushaltestelle ist, dann kann ich da auch bei einem Regenschauer arbeiten. Wenn da keine ist, dann kann ich vom Fahrrad aus im Regen da nicht arbeiten. So, dann zerschießt es mir meine Struktur und meinen Plan. Das heißt, ich muss schon so ein bisschen voraussehen, wie viel Termine habe ich, also digitale Termine, die ich wahrnehmen muss. Wie viele physische Termine habe ich? Wenn ich schlau bin und das mal für so eine Woche oder so machen will, dann versuche ich da natürlich möglichst wenige Termine zu haben, damit ich einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach nur meinen Kram am Rechner runterarbeite und meine E-Mails verschicke. Und ich glaube, eine wichtige Frage ist allem voran, kombiniere ich das mit irgendwie draußen und in der Natur schlafen oder nicht? Und ich wäre da nicht dogmatisch, also da gibt's jetzt nicht ein, das eine ist besser als das andere, sondern das muss zu einem selber passen. Wenn ich aber sage, ich bin eher so der Pensionstyp oder der Hoteltyp oder Airbnb oder Bed and Breakfast, name it, oder ich besuche Freunde und baue mir das zusammen, dann kann ich natürlich einen frühen Check-in machen, einen late Check-out und dann habe ich meine Stunden in so einem Hotelzimmer. Dann kann ich wahrscheinlich da meine Stunden locker abarbeiten. Man kann ja oft dann schon um 15 Uhr in die Hotels rein und manchmal bis 12 Uhr bleiben. Wenn ich um 15 Uhr in ein Hotel reingehe, dann ist um 15.05 Uhr mein Rechner an. Dann kann ich noch locker 4 Stunden arbeiten. Dann ist es 19 Uhr, dann gehe ich gemütlich essen. Danach erforsche ich irgendwie die Stadt oder die Region, mache noch einen schönen Spaziergang. Am anderen Morgen sitze ich um 7 Uhr am Frühstückstisch, frühstücke gemütlich bis 8, setze mich um 8 an den Rechner, arbeite bis 12. Dann habe ich schon echt gute Stunden zusammen und dann kann ich auf dem Rad mich nur aufs Radfahren konzentrieren.
Was denn so mit Gadgets? Diese Ladematten zum Beispiel, dass man bei Sonnenschein sein Handy aufladen kann oder irgendwelche Dinge, die dich getrackt, deine Route verfolgt haben. Sowas hast du bestimmt auch am Start, oder?
Ich muss dich enttäuschen. Am Ende war jeder Lebensbereich bei mir ziemlich runtergekürzt. Da waren 3 oder 4 T-Shirts, irgendwie eine lange Hose, eine kurze Hose, für auf dem Rad, für im Lager, als Regenschutz, als Isolation. Ich hatte von wenigen Dingen wirklich Doubletten mit. Und das Kochzeug, auch ein irgendwie Primus, so einen kompakten Kocher, alles irgendwie nur einmal und alle Gadgets, die sich als Gadgets herausgestellt haben, sind sofort wieder rausgeflogen. Ich hatte nur Sachen dabei, die man braucht. Nur dabei ist natürlich auch ganz cooler Kram. Cooler Holzhobo, geiler Titangrill, dass wenn man mal ein Lagerfeuer oder eben ein Hobo machen kann, dass man da auch irgendwie nett was drauf erwärmen kann. Eine gute, mit einer Aeropress einfach einen guten Kompromiss aus gemahlenem, guten Kaffee, den man ordentlich macht. Irgendwo zwischen Lamazoco und Nescafé Instant. Überall so ein guter Kompromiss zwischen was ist irgendwie Gadget Mania zu Hause und was ist Ultralight Bikepacking.
Und Strom, wenn du gezeltet hast, ist ja nicht überall eine Steckdose, oder?
Ja, da hatte ich total großes Glück, dass ich von Brose, dem Antriebshersteller, eine Prototypen hatte, dass ich den Akku vom E-Bike anzapfen konnte mit einer USB-C und USB-A-Buchse.
Ach cool.
Und damit sogar meinen Laptop laden konnte. Und da ich 4 Akkus dabei hatte, hatte ich die entspannte Anzahl von 2600 Wattstunden. Ui. Powerbank. Wattstunden. Ui. Also die habe ich gleichzeitig, die haben mich entweder 4 Tage lang Radfahren lassen, also ich konnte am Ende ungefähr 4 Tage voll autonom sein. Radfahren und mein Laptop und Handy und Kamera und alles durchladen. Und selbst wenn so ein Akku fürs Fahren runter war und 0% Reichweite angegeben hat, konnte ich mit dem immer noch 2-3 Mal locker mein Handy laden. Das heißt, ich habe mich eigentlich nur, ich glaube, 2 Mal wirklich intensiv und sehr genau auf den Akku achten müssen, dass ich so ins Ziel gekommen bin. In der Regel hat das sehr, sehr gut geklappt, was aber wirklich nur an diesem Prototyp lag. Aber auch das, wenn ich nicht ein Jahr lang unterwegs bin, sondern ein paar Tage, sind wir bei dem Rechenbeispiel von vorhin mit, wenn man sagt, man geht auch ins Hotel, ja, dann gehst du mit geladenen Geräten raus, aus dem Hotel, über den Tag kriegst du die Geräte eigentlich nicht platt, und abends lädst du wieder. Und ich bin original einmal abgewiesen worden bei der Frage, ob ich hier in der Bäckerei was laden kann.
Okay, also man kann an vielen Stellen Erfahrungen
nachfragen. Ja, die Leute sind, also das ist prinzipiell so, die, muss man sagen, die Leute sind extrem nett und hilfsbereit. Ich bin rein und habe den Leuten nett gesagt, hier kann ich dies, kann ich das tun, ich bin hier auf Tour, das ist mein Konzept, und die meisten haben positiv interessiert irgendwie und hilfsbereit reagiert. Und wie gesagt, genau einmal meinte eine Bäckerei, dass sie aus juristischen, versicherungstechnischen Gründen keiner fremden Geräte anschließen dürfen. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, aus moralischen Gründen brauche ich hier keinen Kaffee trinken. So ist aber auch okay. Also ich meine, müssen sie ja nicht.
Du hast deine Tour ja auch sehr fleißig dokumentiert. Kein Wunder, würde ich sagen, als Journalist. Da stehen dann zum Beispiel 12.509 gefahrene Kilometer. Auf einen Kilometer genau hast du es getrackt. Reisedauer 353 Tage. Längster Arbeitstag 14 Stunden oder auch 5 Platten, die du insgesamt hattest. Auf welche Zahl bist du im Nachhinein vielleicht besonders stolz oder welche hat dich am meisten überrascht?
Bei Rennen sagt man ja so, Bikepacking Races sagt man ja ganz oft, the hardest part is the getting there. Also so dieses irgendwie ist überhaupt zur Startlinie zu schaffen mit allen Vorbereitungen und irgendwie und Pi und Pa und Training und Planung und so. Ich würde bei so einer Workpacking-Reise, wie ich sie gemacht habe, sagen, the hardest part is the coming home. Man geht an den Ort, an dem man schon mal gelebt hat, und der Ort hat sich verändert, man selber hat sich verändert. Und das zu sehen, zu erleben und da eine gewisse Distanz zu, eine, ich sag mal, liebevolle, wohlwollende Distanz zu sich zu entwickeln und zu sagen, ja cool, das ist jetzt anders, cool, du bist jetzt anders, und das neu zu arrangieren, das ist hochenergetisch. Und ich hätte eigentlich nach diesem Jahr im Prinzip im positiven Sinne Erholung gebraucht, um diese ganz vielen Impressionen zu sortieren, und stattdessen habe ich eigentlich das Next Level Shit gehabt, in Anführungsstrichen, und musste mich wieder mich einfügen in geänderte Strukturen und den anderen Leuten und Bezugspersonen irgendwie klar machen, hallo, ich bin jetzt anders, hallo, ich möchte das jetzt anders.
Wie hast du dich denn verändert? Also was ist jetzt nach diesem Jahr auf dem Cargo Bike mit ganz vielen Abenteuern, Begegnungen und Geschichten, was ist denn jetzt anders an dir?
Oh, wie viele Stunden haben wir Zeit? ich würde als erstes sagen, ich bin im Ganzen viel elastischer geworden, viel weniger so mit dem Kopf durch die Wand. Ich will jetzt, dass es so ist, wie es ist, und es muss genau so sein, wie ich mir das denke. Da bin ich viel elastischer geworden, weil ich einfach kein Tag war, so wie ich dachte, für ein Jahr. Ich habe früher ein Setup, ein total penibles Rechner-Setup mit 3 Monitoren und schlag mich tot. Also wirklich so eine Kommandozentrale gehabt. Jetzt habe ich mein Setup von unterwegs nur um eine Maus ergänzt, die ich sonst nur selten anhatte. Ich habe nur noch einen Rechner, bin jetzt Master of Spaces am Rechner. So diese virtuellen Desktops. Da bin ich mit einer Virtuosität mit 8 oder 9 von den Dingern unterwegs. Hätte ich zum Beispiel nie gedacht. Ich habe mich am Anfang noch so 1-2 Monate wirklich gedacht, oh geil, jetzt ein 2. Monitor. Brauche ich nicht mehr.
Also Minimalismus nimmst du auf jeden Fall schon mal mit.
Ja, also Minimalismus, eher so dieses wie die Smart-Werbung bei Reduce to the Max. Mhm. Also dieses, ich habe drei T-Shirts gehabt, ein Jahr lang. Ich habe eine stattliche Anzahl von T-Shirts reduziert auf die, die mir wirklich gut gefallen, Lieblingsshirts und jene, die noch nicht verwaschen sind und keine Löcher haben. So, ich bin durch meine kompletten Lebensbereiche einmal durch mit der Fräse, habe nochmal Räder aussortiert, die ich wahrscheinlich nie wieder fahren werde, Ausrüstung, Bücher, alles Mögliche, wo ich so sage, brauche ich nicht mehr. Also, ich brauche auch das Konzept nicht mehr, dass ich das haben muss, damit irgendwie, keine Ahnung, also so eine Repräsentanzgeschichte und so eine, ja, vielleicht, ne, man weiß nicht, Status, aber so ein Framing, wie halt eine Wohnung auszusehen hat oder wie eine, was man so zu haben hat. Nö, bin ich durch mit.
Statussymbole, alle aussortiert.
Ja, ich habe andere Statussymbole und auch Minimalismus ist auf einer anderen Weise ja auch ein Statussymbol. Man kann ja nur fasten, wenn man vorher satt war, ansonsten heißt das hungern. Also insofern, und das gilt natürlich auch für Konsum und das gilt natürlich auch für Statussymbole und für was, für Privilegien, das gilt ja für alles. Man muss es wahrscheinlich erst gehabt haben, damit man lustvoll darauf verzichten kann, dass man sich klar macht, das gilt nicht für jeden. Man kann natürlich kritisch fragen, ob das auch alle wirklich bräuchten, aber das müsste jeder für sich entscheiden. Und ich tue es halt aus der Perspektive, dass ich schon mal hatte, das eine oder andere, und kann sagen, brauche ich jetzt nicht mehr.
Aber deine Frau ist noch da, die hat dich auch nett umarmt wieder, wie damals bei der Verabschiedung, als du zurückgekommen bist.
Ja, die hat das Gleiche gemacht wie ich. Cool. Die hat ein Jahr lang nach ihren Spielregeln gelebt. Die war zwar nicht unterwegs, aber die war zu Hause.
Ja, okay.
Und hat einfach ein Jahr lang ihr Leben in Anführungsstrichen nur nach ihren Spielregeln arrangieren können und nicht irgendwie gucken müssen, welchen Einfluss hat mein Leben auf ihres. Und die Kinder sind zum Studium ausgezogen, da musste sie also auch nicht morgens irgendwelche Schlafpubertierenden aus dem Bett prügeln, sondern konnte sich um sich kümmern, weil die hat im Prinzip ja auch das gleiche Leben wie ich die Jahre davor gab. Die hat auch irgendwie 20 Jahre Vollgas gegeben. Die hatte die gleichen Kinder gehabt. Die hatte sogar geboren und auch sich, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich mehr drum gekümmert und mehr von der Care-Arbeit übernommen als ich. Das heißt, die kam aus dem gleichen Setting wie ich und hatte natürlich in gewisser Weise auch die gleiche Sehnsucht. Boah, wie werden das mal, wenn ich mal eine längere Zeit lang irgendwie nur für mich verantwortlich wäre? Sie hat das halt irgendwie stationär gemacht, im gewohnten Setting. Ich war unterwegs. Wir haben uns einmal im Monat für ein Wochenende getroffen und haben morgen geguckt. Ja, klar. Und ich finde, vermissen ist eine unglaubliche Beziehungsqualität. Und wie geil ist es, wenn ich morgens aufstehe, irgendwie im Wald Tiere höre, den Sonnenaufgang sehe und in dem Moment denke, oh, das würde ich jetzt total gerne mit Uli teilen. Ja, ist doch super. Wenn man merkt, das Leben wäre mit dem Partner gerade schöner als ohne. Finde ich eine unglaubliche Qualität. Die natürlich, die hat was Ambivalentes, weil die natürlich auch schmerzhaft ist. Aber das hat auch erstmal einen echt hohen Wert. Und das habe ich sehr genossen. Und wir waren in sehr engem Austausch und emotional sehr eng, auch wenn wir physisch oft für längere Zeit auseinander waren.
Ja, ich würde sagen, da waren sehr viele Denkanstöße heute mit drin. Also du hast ja sehr intensiv berichtet, nicht nur von dem, was unterwegs passiert ist, sondern auch, was dich gedanklich, was dich organisatorisch beschäftigt hat. Es ist, glaube ich, sehr viel passiert in diesem einen Jahr, was du eben mit deinem Cargo-Bike in Deutschland, teilweise in der Schweiz verbracht hast. Beruflich und privat und irgendwie auch ich, Me-Time, da kam alles zusammen und es war, glaube ich, ein Jahr, was du absolut als positiv in Erinnerung behältst. Auch gerne davon sprichst. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Es gibt immer wieder Vorträge. Man kann dir Fragen dazu stellen und dich nach wie vor auch als Fahrradjournalist erleben. Also ein echter Rad-Tausendsasser, möchte ich sagen. Also vielen Dank, dass du zu Gast gewesen bist hier im Podcast. Und eine letzte Frage habe ich mir noch aufgeschrieben, mein lieber Gunnar.
Und zwar, ich fürchte, jetzt kommt mir ganz böse.
Ja, so ein bisschen Bürokratie noch. Wie hast du eigentlich diese Art des mobilen Arbeitens steuerlich abgesetzt? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
Ich bin gerade noch dran. Es gestaltet sich nicht ganz so trivial, wie ich dachte. Und das findet das Finanzamt auch ein bisschen irritierend, was ich da mache. Ich bin noch mittendrin. Auch das ist halt eine Aufbereitungssache. Und mal eben so eine Reisekostenabrechnung für einen Tag machen, ist ja easy. Für 353 Tage, da eskaliert der Aufwand. Und das habe ich ja bei allem. Eben. Also ich, wenn man Bilder sortiert, mal, wenn man jeden Tag ein gutes Bild macht, und das ist nicht viel, wer weiß, wer unterwegs ist, weiß, wie schnell man irgendwie 3, 4 coole Fotos gemacht hat, selbst dann sind es 353 Fotos nach einem Jahr. Und da mal eben die Festplatte zu reinigen und zu sagen, ach, ich guck die, ich lösche nochmal alles, was ich nicht brauche. Das heißt, das eskaliert sich alles so krass hoch, dass ich mit dieser Reisekostenabrechnung auch noch nicht da bin, wo ich sein wollte. Muss okay. man ehrlicherweise sagen.
Ja, dann viel Glück bei der Steuererklärung, bei all dem, was noch kommt, den nächsten Radabenteuern. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald irgendwann mal wieder in einer Filiale bei einem deiner Vorträge. Die Infos, wo man dich zum Beispiel live erleben kann, gibt's ja auch immer auf globetrotter.de/Veranstaltungen oder zum Beispiel auch auf globetrotter.de/Magazin. Da gibt's ja alle Infos auch zu diesem Podcast. Man findet viel zu dir, wenn man das möchte. Vielen Dank, dass du zu Gast gewesen bist hier in diesem Rausgehört-Podcast. War wirklich spannend.
Ja, danke schön dafür und ich kann nur sagen, machen. Wenn es und wenn es nur 3 Tage sind, Workpacking ist für jeden, der einen Computerarbeitsplatz hat, machbar.
Perfekt. Ich bin Reisereporter Joris und das nächste Abenteuer wartet schon.
Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser, ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
Lieblingsreisen.
Bier gibt's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm.
Cheers. Dein neuer Reisepodcast.
Man muss einfach runterfahren, man muss Denken ausschalten und das Fühlen einschalten.
Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neu geboren. Super, super toll.
Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
So. Wow. Oh, bitte schön.
Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen.
Ja, Sie wissen ja nur gar nicht, was es am Schluss kostet.
Lieblingsreisen.
Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch.
Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?